Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Und heute sprechen wir über Kreuzfahrt. Und da bahnt sich eine wirkliche Revolution an.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Christian Wiesner. Grüß dich, Christian.
Servus zusammen.
So, vielleicht kommt noch eine dazu, nämlich die Jessica. Die hockt aber gerade beim Zahnarzt und hat da irgendwie einen Notfalltermin. Und selbst wenn sie zurückkommt, weiß ich nicht, ob sie sprechen kann. Wir werden sehen. Als erstmal möchte ich mit dir über diese Geschichte sprechen, die Umrundung vom Mond. Hast du das verfolgt? Ist das ein Thema, das dich interessiert oder so gar nicht?
Natürlich. Ich bin ein Kind der 70er Jahre. Mhm. Da geht mir das Herz auf. Leute arbeiten zusammen, divers, einigen sich auf Sachen, alle strengen sich an. Das ist doch großartig.
Ja, und ich habe zufällig, also es war wirklich reiner Zufall, ich bin nachts nach Hause gekommen, irgendwo nachts um 1 oder 2 Uhr und bin genau in die entscheidende Phase ins Internet gegangen, als die Landung der Fähre oder dieses Raumschiffs im Meer anstand. Also ich habe noch komplett den Wiedereintritt miterlebt und dann eben, dass die dachte, oh, hoffentlich gehen die Fallschirme auf. Ja, das ist ja nicht so ganz unproblematisch. Und dann waren sie gerade auch in der Phase, wo kein Funk mehr funktioniert hat. Und man wusste auch, die gehen ein bisschen steiler in die Atmosphäre rein. Es wird heißer. Und letztes Mal ist es ja nicht so ganz super gelaufen mit dem Schutzschild. Und das war also durchaus eine spannende Sache. Und alles ist gut gelaufen. Und ich bin sehr froh darüber und freue mich. Und das hat ja auch ein bisschen was mit Elektromobilität zu tun, denn das erste Auto, was auf dem Mond gefahren ist, war kein Verbrenner, Leute. Das war ein Elektroauto. Und die werden wissen, warum sie das so gemacht haben. So, und ich denke mal, das nächste wird auch wieder elektrisch fahren. Also auf dem Mond hat man es schon verstanden. Ja, da gibt es 100% Elektromobilität. Bei uns haben sie es noch nicht ganz verstanden. Jetzt gab es heute am Montag, den 13., wurde ja auch bekannt, dass es jetzt wieder Förderung gibt für die Verbrenner. Das heißt, ja, ich glaube 17 Cent weniger Steuern auf den Sprit. Halte ich für eine selten dämliche Geschichte. Aber ja, so ist es im Moment mit der CDU und mit der SPD, die da gemeinsame Sachen machen.
Das ärgert mich. Wissen wir doch, dass es gar nicht bei den Leuten ankommt. Also du kannst halt immer noch dafür sein, dass du die Leute entlastest. Alles gut und schön, aber an der Stelle das Geld reinwerfen, das kommt nie an. Das wissen wir, haben wir ausprobiert.
Also es kommt zum Teil an, aber eben nicht 100%, wie es eigentlich sein müsste. Und das ist es nicht. Und außerdem werden die belohnt, die möglichst viel Sprit tanken, denn die kriegen ja dann eine höhere. Also es ist so dämlich. Und man fragt sich, warum fördert ihr nicht einfach, dass man diesen Sprit einfach nicht mehr braucht? Dann hat man keine Abhängigkeit mehr davon, dann Welt könnte so schön sein und die Leute machen es nicht. Ne? Weil natürlich könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen, haha, ich habe es euch ja gesagt. Aber das will ich gar nicht. Und vor allem, wir sind ja alle davon betroffen, weil die ganzen Lebensmittel, die in die Geschäfte gekarrt werden, das wird ja alles mit Diesel-LKWs leider immer noch gemacht. Und dadurch werden die Lebensmittel teurer, logischerweise höhere Transportkosten. Und da bin ich ja genauso betroffen wie alle anderen auch. Insofern.
Ja, und Kunststoffe und Sachen, die noch nicht so leicht zu ersetzen sind, die werden natürlich mit teurer. Das ist totaler Unfug.
Und das ist also wirklich zum Heulen. Ich hätte mir gewünscht, dass man das anders macht. Hätte da auch ein paar Vorschläge, die wollen wir aber jetzt nicht ausdiskutieren. Worüber wir heute diskutieren.
Hätte Herrentoilette.
Genau. Hätte Herrentoilette. Worüber heute wir sprechen wollen, ist eine richtig fette neue Meldung. Und die ist sehr, sehr neu. Und die habe ich bekommen, weil ich eben sehr gut vernetzt bin. Nicht nur in der E-Mobilitätsblase, sondern eben auch in der Kreuzfahrtblase. Ich mache seit über, ich glaube, 12, 13, 14 Jahren einen Podcast zum Thema Kreuzfahrt. Und da werden sich manche fragen, wie kommt denn der dazu, dass er jetzt...
Ja, wie kommt man denn dazu?
Wie kommt man denn dazu, über Kreuzfahrt zu sprechen, wenn man doch so für die E-Mobilität kämpft? Und das ist eine durchaus berechtigte Frage. Also, ich will dir auch kurz beantworten. Ich habe vor einigen Jahren, das ist schon relativ lange her, das war, glaube ich, 2007 oder 2008, bin ich auf einem Schiff gewesen, auf der AIDA Aura, angestellt als stellvertretender Entertainment Manager. Das heißt, ich war zuständig für die Dienstpläne, ich war zuständig für die Menschen, die auf der Bühne gearbeitet haben, also für die Künstler. Ich war zuständig für den DJ, ich war zuständig für den Kindergarten, ich war zuständig für die Betreuung der Gäste an Bord. Ich musste moderieren im Fernsehen, Radio und auf der Bühne. Habe das alles sehr, sehr gern gemacht. Aber wenn du jetzt gerade gehört hast, was ich da alles gemacht habe, ich habe morgens um ja, meistens um 6 Uhr aufgestanden und habe dann gearbeitet bis 1 Uhr nachts. Und das geht immer 7 Tage die Woche, wenn du an Bord bist, 4 Monate lang. Und danach bist du fix und fertig. Hat mir aber großen Spaß gemacht. Und so habe ich überhaupt mal die Kreuzfahrt kennengelernt. Und natürlich, muss man sagen, so vor allem damals, war das natürlich ziemlich eine Umweltverschmutzung. Ne? So ein Schiff verbrennt ordentlich Sprit. Also die AIDA Aura, die übrigens heute noch unter einem anderen Namen fährt, verbraucht, wenn sie 24 Stunden am Stück fährt, 80 Tonnen Schweröl. Und das ist ja eine ganze Menge in 24 Stunden.
Das ist
eine
ganze Menge. Ja, und das kann man sich gar nicht vorstellen. Genau,
das ist noch ein kleines Schiff. Es gibt ja deutlich, deutlich größere Schiffe. Aber es tut sich ja was in der Kreuzfahrt. Das muss man halt auch sagen. Es tut sich zum Beispiel, dass es Landstrom in vielen Häfen mittlerweile gibt, an die sich die Schiffe anschließen können und demnächst auch müssen. Das verändert sich gerade. Das heißt, wenn sie in den Häfen liegen, laufen nicht mehr die Maschinen der Kreuzfahrtschiffe und pusten da den Dreck in die Städte, sondern sie nehmen dann eben Landstrom. Also da sind sie schon elektrifiziert. Das hört sich jetzt an nach nicht besonders viel. Oh, aber man muss eins sagen, es gibt zwei Bereiche, die Energie brauchen. Das ist einerseits natürlich der Vortrieb, der läuft natürlich im Hafen nicht, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Hotelbetrieb, der Unmengen an Energie braucht und die eben bisher in den Häfen dann durch die Schiffe selbst hergestellt worden wurden. Die würden es am liebsten auch gleich selber immer noch machen, weil es deutlich günstiger ist tatsächlich, als den Landstrom zu nehmen, müssen aber den Landstrom nehmen. Das heißt, da hat sich was getan und so ein Schiff, das ist ja meistens so von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr oder 10 Uhr abends im Hafen und fährt dann über Nacht in den nächsten Hafen. Das heißt, das macht schon einiges aus, was das betrifft. Und die andere Sache ist, dass man jetzt andere Treibstoffe benutzt. Also es wird gar nicht mehr so viel mit Schweröl gefahren, sondern es wird mit Marinediesel gefahren auf der einen Seite. Das ist deutlich sauberer. Natürlich wird auch der Abgasstrahl dann sozusagen gereinigt durch Scrubber. Aber natürlich emittiert man dann CO2, das ist klar, was nicht gut ist. Und andererseits mit Erdgas wird gefahren, sehr viel. Also das letzte Kreuzfahrtschiff, auf dem ich war, ist mit Erdgas gefahren. Auch da deutlich, deutlich sauberer. Also die ganzen Schwefeldioxid und so weiter, was da so alles rausgekommen ist, das kommt da so gut wie gar nicht mehr. Aber auch da natürlich CO2. Und jetzt war es ja so in der Vergangenheit, dass natürlich weitere Überlegungen es gibt seitens der Reedereien, die da durchaus Interesse haben, sauberer zu werden, weil meistens das bedeutet, wenn sie sauberer werden, haben sie auch weniger Kosten. Zum Beispiel, wenn sie weniger Sprit verbrauchen. Und da wird auch einiges getan, dass sie weniger Sprit verbrauchen beim Fahren. Also die Schiffe fahren zum Beispiel deutlich langsamer als früher und sparen dadurch sehr viel Energie ein. Das heißt, wenn sie Sprit sparen, dann sparen sie natürlich auch Kosten. Also das ist eine Win-Win-Situation. Einerseits werden sie umweltfreundlicher, andererseits sparen sie Kosten. Jetzt kam aber Franz Neumeier auf mich zu. Franz Neumeier ist ein Journalist, der sich auf die Kreuzfahrt gestürzt hat, der also nichts anderes macht als die Kreuzfahrt beobachten. Der geht auf Schiffe, der ist, was weiß ich, 200 Tage im Jahr unterwegs auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen.
Gibt Schlimmeres wahrscheinlich.
Gibt Schlimmeres, absolut. Wobei man schon sagen muss, das ist tatsächlich Arbeit.
Es ist mir schon klar.
Ich ziehe ihn auch immer auf. Er ist mein Partner in diesem Podcast. Ich habe ihn damals angesprochen. Möchtest du nicht mit mir einen Podcast machen zu dem Thema? Ich war auf dem Schiff. Mich interessiert das Thema. Ich finde es ein tolles Thema. Und lass uns doch gemeinsam auch gucken, dass wir die Kreuzfahrt ein bisschen sauberer kriegen, indem wir auch immer wieder mit dem Finger darauf zeigen, hier, da könntet ihr was machen. Wir wissen auch, dass viele aus der Branche uns zuhören. Es gibt nämlich gar nicht so viele Podcasts zu dem Thema und insofern versuchen wir da auch ein bisschen was zu bewegen. So, und er kam jetzt auf mich zu und sagte, du Jerome, ich weiß nicht, ob du es schon mitgekommen hast, wahrscheinlich nicht, weil es ist eine ganz, ganz neue Meldung. Und zwar gibt es ja in Papenburg die Meyerwerft und die Meyerwerft baut riesengroße Kreuzfahrtschiffe für Disney, für AIDA, für, ich weiß nicht, also es ist eine sehr renommierte und die haben jetzt ein Konzept vorgelegt, wo sie gesagt haben, hier ist das Konzept, wenn das Schiff bestellt wird, dann bauen wir das. Und zwar noch, ich glaube, bis 2030. Mhm. Das wird von uns gebaut, versprochen. Und jetzt wird man jetzt vielleicht sagen, naja gut, ein Schiffkonzept, was interessiert uns das? Ja, und vor allem hier in diesem Podcast. Und bevor ich sage, was das Konzept ist, bisher gab es elektrifizierte Schiffe. Ich bin selber auf einer elektrifizierten Fähre mal mitgefahren, die war teilelektrifiziert, das war ein Hybridschiff. Da haben sie die Motoren so benutzt, dass sie immer in der gleichen Drehzahl gedreht haben, egal ob sie in den Hafen eingelaufen sind oder auf Reisen waren. Übrigens im Hafen werden die Maschinen hochgefahren, nicht wie man denkt runter, die werden sie hochgefahren, weil die eben da eine Ausfallsicherheit brauchen. So, und dadurch, dass die Motoren immer auf der gleichen Geschwindigkeit laufen, nämlich in der Idealgeschwindigkeit, sind sie am effektivsten, also machen am meisten Energie aus der Energie, die in dem Marinediesel drin ist. Und auf der anderen Seite hatten sie Batterien. Und die Batterien haben Strom gespeichert, wenn die Maschinen zu schnell für die jeweilige Fahrtsituation waren. Dann wurde das gespeichert. Und wenn sie zu langsam war, wurde wieder Strom entnommen für die Propeller. So, das heißt, man konnte dadurch ein bisschen Sprit einsparen. So, aber es war nur ein Hybridschiff. Und das war deutlich weniger Sprit verbraucht hat, aber es war eben nicht voll elektrifiziert. Ich habe mit dem Chef dieser Reederei damals gesprochen und der sagte mir, wir werden irgendwann eine Fähre bauen, die elektrisch auf der kurzen Strecke hin und her fährt. Ich glaube, das Schiff wird gerade gebaut oder ist gerade fertig geworden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich mal
da gibt es ja so ein paar Konzepte und auch schon ein paar welche, die im Wasser sind und schon fahren. Ne?
Damals hat man darüber nachgedacht, machen wir Schnellladen in den jeweiligen Häfen oder tauschen wir die Batterien aus in dem jeweiligen Hafen, weil die liegen nur sehr kurz da. Mhm. Aber die Strecke war eine halbe Stunde. Das ist jetzt nicht die Welt. Das reicht natürlich nicht für ein Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff fährt zum Beispiel von Civitavecchia nach Barcelona und braucht dafür, was weiß ich, keine Ahnung. Also mindestens eine Nacht, eher mehr. Mhm. Und auf der langen Strecke, es ist so eine der längsten Strecken, die du im Mittelmeer fahren kannst. Einmal von Ost nach West und eine halbe Stunde, da kommst du nicht weit. So, und dann gibt es ja auch noch die Fähren in Norwegen, die auch so eine halbe Stunde voll elektrisch fahren können, also in die Häfen reinfahren können, ohne was verbrennen zu müssen. Auch gut, weil da die Bevölkerung sitzt und die dann natürlich entlastet werden, wenn die da nichts mehr ausspucken. Aber auf dem Meer fahren die halt ganz konventionell. So, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass es ein Kreuzfahrtschiff geben wird, das voll elektrisch lange Strecken fahren kann und auch eine gewisse Größe hat. Weil ein kleines Schiff zu bauen, ein kleineres Schiff, das voll elektrisch fährt, kann ich mir eher vorstellen. Jetzt hat also die Werft vorgeschlagen, wir bauen ein Schiff mit 1856 Passagieren. Und dieses Schiff kann ohne Nachladen von Civitavecchia nach Barcelona fahren. Voll elektrisch. Die gesamte Strecke. Inklusive Hotelbetrieb, inklusive Vortrieb. Das habe ich ja vorhin gesagt. Einmal gibt es einen Vortrieb, aber es gibt eben auch den Hotelbetrieb, der sehr viel Energie braucht.
Die Kleinstadt, die betrieben werden will.
Also 1850 Passagiere, 1856 um genau zu sein. Also ein mittelgroßes Schiff. Fährt voll elektrisch diese lange Strecke. Und als ich das gehört habe vom Franz, habe ich gesagt, Franz, da müssen wir unbedingt drüber reden, weil ich kann es fast nicht glauben, dass das möglich ist. Und genau das habe ich dem Franz Neumeier von Cruise Tricks übrigens. Der hat auch eine Webseite, wo er sich mit der Kreuzfahrt beschäftigt. Und es gibt eben meinen und seinen Podcast, der heißt auch Cruise Tricks. Ein sehr erfolgreicher Podcast übrigens und da kann man gerne mal reinhören grundsätzlich. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kann es nicht glauben. Kannst du das glauben? Und das war seine Antwort.
Ich konnte es auch erstmal nicht glauben, wie ich die Meldung gesehen habe. Aber es ist tatsächlich so, dass die Papenburger Meyer Werft, also ein deutsches Unternehmen, führendes deutsches Werftunternehmen, auf der nächsten großen weltweit größten Branchenmesse der SeaTrade in Miami, wo sich also jedes Jahr die ganze Kreuzfahrtbranche und Industrie trifft und quasi eine Leistungsshow macht, ein Konzept auf den Tisch legen will, also das findet jetzt irgendwann Mitte April statt, ein Konzept präsentiert, mit dem es möglich ist, jetzt schon, also technisch jetzt realisierbar laut Werft, eben ein Schiff zu bauen für 1856 Passagiere. Das ist so eine mittelgroße Schiffsgröße heutzutage mit Tonnage von 82.000. Also da gibt es durchaus viele Schiffe auf dem Markt, die da im Moment in dieser Größe unterwegs sind, in dieser mittelgroßen, dass dieses Schiff vollständig mit Energie aus Akkus fahren kann. Vorausgesetzt ist es eine entsprechende Ladeinfrastruktur natürlich da, aber die Meyer Werft sagt, sie können da alle gängigen, auch längeren Strecken, die jetzt so im Mittelmeer sind, also sowas wie Barcelona, Civitavecchia wäre vielleicht eine der längsten Strecken, die man da am Stück fahren kann, durchaus mit einer Akkuladung eben komplett solche Strecken bedienen kann und dann im Hafen eben wieder auflädt, um die nächste Strecke zu fahren. Also das ist so das Konzept, was die Meyer Werft da vorlegt. Und das hat mich ehrlicherweise auch an den Punkt gebracht, wo ich als erstes mal zum Telefonhörer gegriffen habe und einen befreundeten Experten angerufen habe und gesagt, sag mal, wenn das vor 2 Wochen rausgekommen wäre, hätte ich gedacht, das ist ein April-Scherz. Aber es ist nicht am 1. April rausgekommen, deswegen muss es wahr sein. Was steckt denn da dahinter? Und der hat mir dann schon gesagt, naja, die Meyer Werft arbeitet ja auch schon, das wusste ich auch so schon seit ein paar Jahren an solchen Konzepten. Und das ist nicht so von der Hand zu weisen. Also die Technik schreitet da einfach so schnell voran, dass es im Rahmen des Denkbaren ist, dass das wirklich möglich ist. Und die Meyer Werft ist jetzt auch eine Reederei, eine Werft, die jetzt nicht irgendwelchen politischen Unsinn erzählt, nur um sich wichtig zu machen, sondern die haben da ihren Ruf zu verlieren. Das heißt, wenn die sagen, das geht, dann kann man da auch halbwegs davon ausgehen, dass es sich zumindest technisch tatsächlich umsetzen lässt.
Ich bin deswegen erstaunt, weil wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten, wie wir Kreuzfahrtschiffe sauberer kriegen. Also einen Fortschritt gab es jetzt zum Beispiel mit den Erdgasschiffen, also dass gar kein Öl mehr verbrannt wird, sondern Erdgas. Das ist durchaus deutlich sauberer, als wenn man Schweröl verbrennt oder Marinediesel. Ist aber immer noch ein Stoff, der viel CO2 emittiert. Das muss man auch dazu sagen. Dafür fallen andere Sachen weg, wie Schwefeldioxid und was es da alles an Müll gibt, das da aus dem Schornstein kommt. Und wir haben uns da schon oft darüber unterhalten. Und wir haben uns auch oft darüber unterhalten, wie wir das denn noch sauber kriegen könnten und was es da für Fristen gibt. Die EU macht ja auch Druck, dass es sauberer werden soll und so weiter. Und wir haben auch über elektrische Schiffe gesprochen. Und wenn wir darüber gesprochen haben, dann, ja, die fahren halt eine halbe Stunde, so wie die Schiffe zum Beispiel in Norwegen. Ja, dann kann man.
Also
dann
im Fernbereich sind schon mehr als eine halbe Stunde drin. Also das geht auch schon mal mehrere Stunden. Aber es sind halt Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wo du auf jeder Endstelle sofort dieser Fähre jeweils genau weißt, dass du eine Ladestation hast. Das ist sehr, sehr viel leichter planbar als ein Kreuzfahrtschiff.
Ja, oder wo Batterien ausgetauscht, geswappt werden können. Aber das war alles nichts, wo man sagen könnte, okay, für die Kreuzfahrt, ja, also wirklich, dass es wirklich nachhaltig ist, dass man wirklich lange Strecken, und so ein Schiff fährt ja über Nacht meistens in der Kreuzfahrtindustrie, so 10-12 Stunden, fährt, was weiß ich, abends um 20 Uhr aus dem Hafen raus und kommt im nächsten Hafen um 6 Uhr morgens wieder an, ist dann 10 Stunden gefahren. Und ich muss ehrlich gestehen, so wie ich mir das früher nicht mit LKWs vorstellen konnte, dass sie rein elektrisch fahren, sie fahren inzwischen rein elektrisch, auch 42 Tonner, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen bei Schiffen, weil ich habe ja selber auf dem Schiff gearbeitet, AIDA Aura, die hat, wenn sie 24 Stunden gefahren ist, 80 Tonnen in 24 Stunden verbrannt. Ja, das ist echt viel Energie, also richtig viel. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man das ersetzen kann durch Batterien. Aber offensichtlich hat man da einen Weg gefunden.
Ja, ich gehe einfach davon aus, dass die Batterietechnik, die Akkutechnik, ich mag mir das Wort Batterien in dem Zusammenhang, das sind einfach Akkus und keine Batterien, aber überall von Batterien. Ja, weil die Amerikaner sprechen von Batteries und im Deutschen müsste man Battery halt einfach als Akku übersetzen und nicht als Batterie, aber aufladbare Batterien, sagen wir es so. Die Technik ist offensichtlich so weit, und es gibt ja gerade in dem Marinebereich, also Schiffsbereich, gibt es ja mehrere Hersteller. Aber es gibt einen sehr, sehr erfahrenen in Norwegen, das ist Corvus Energy, die ja durchaus auch schon viele Fähren, auch zum Beispiel an der norwegischen Küstenroute, Havila, also die Hurtigrutenstrecke und viele andere mit Akkus ausstatten, die ja eher mit Peak Shaving arbeiten, also wo der Akku ergänzend zur klassischen Maschine ist und dann eben Lastspitzen ausgleicht und solche Dinge, oder auch mal in sensiblen Fjorden, Geiringer Fjord zum Beispiel in Norwegen, dann einfach auch mal eine halbe, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde rein mit Akkuenergie ohne Emissionen fahren kann. Also da ist Corvus Energy ja schon gut im Geschäft, und Meyer Werft arbeitet mit Corvus zusammen, die Akkus für dieses System liefern können wollen. Und insofern kann man da schon davon ausgehen, dass die wissen, von was sie reden. Und wenn sie sagen, sie können das, würde ich einfach mal davon ausgehen, dass sie das tatsächlich können.
Jetzt müssen die Batterien oder Akkus, wie auch immer, aufgeladen werden. Da kommt den Reedereien ja eins zugute, nämlich die Vorschrift der EU, dass ja auch die Häfen in Zukunft Landstrom anbieten müssen, beziehungsweise dass die Schiffe Landstrom nehmen müssen. Nur zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer bei Krustrix, wenn das Schiff im Hafen liegt, kommt da ein Stromkabel an das Schiff. Die Motoren des Schiffes werden ausgeschaltet, das heißt, sie emittieren nichts mehr. Oftmals sind sie ja mitten im Stadtgebiet, ne, wenn man zum Beispiel Hamburg nimmt, und emittieren da eben große Mengen an Schadstoffen. Das fällt dann nämlich weg. So, die Motoren werden ausgeschaltet, die Dieselmotoren, dafür kommt Strom. Diese Stromkabel kann man ja dann benutzen, um die Akkus dann wieder aufzuladen, ne?
Ja, klar. Also der entscheidende Punkt ist, es gibt in der EU gibt's ja eine Landstrompflicht für Schiffe, nicht nur für Kreuzfahrtschiffe, ab 2030 in allen großen, relevanten Häfen und ab 2035 im Grunde in allen Häfen. Bis dahin müssen die Häfen sich damit ausstatten, zumindest theoretisch. Gibt es noch so ein paar kleine Zweifel, weil es wenig Hersteller von Landstromanlagen gibt, wo man zweifeln kann, ob die überhaupt in der Lage sind, jetzt innerhalb der nächsten letzten 4 Jahre sämtliche wesentlichen Häfen mit solchen Anlagen auszustatten. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern einfach, weil die Produktionskapazitäten nicht ausreichen. Aber das muss man einfach, denke ich mal, abwarten. Grundsätzlich ist es so, dass ab 2030 diese Landstrompflicht gilt, und zwar eben sowohl Landstrom anzubieten, als auch, wenn es angeboten wird, von den Schiffen da auch eine Abnahmepflicht besteht.
Und dann müsste es ja auch ausreichen, weil die Schiffe sind ja tagsüber in den Häfen, wenn die Leute dann an Land gehen, also eben zwischen 8 Uhr, sagen wir mal, morgens und 8 Uhr abends, also 12 Stunden, die müssen ja dann auch reichen, um genug Strom reinzupacken. Aber das sind technische Sachen, die wir noch nicht so genau wissen. Ne?
Weil das setzt natürlich zum einen setzt voraus, dass die Landstromanlage dann auch wirklich funktioniert, weil auch eine Landstromanlage hat einfach mal technische Probleme. Ja, so. Und was natürlich auch dazu kommt, es ist nicht immer schönstes Wetter. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, so dieses Ankoppeln und Abkoppeln von Landstrom an einem Kreuzfahrtschiff dauert so im Idealfall Viertelstunde, 20 Minuten. Wenn ich jetzt in dem Hafen bin, wo das Wetter schlecht wird, wo Sturm aufkommt oder wo schon Sturm da ist, wo man damit rechnen muss, dass möglicherweise harte Böen kommen, die so ein Schiff auch mal losreißen können, beziehungsweise von der Vorhersage so ist, dass der Kapitän jetzt sagt, okay, jetzt wird der Wind so stark, wir müssen hier weg von der Pier, weil es zu gefährlich wird, dann brauchst du mindestens diese 20 Minuten, um die Kabel abzukoppeln, ja, weil du nicht riskieren kannst, dass es dir die Kabel da wegreißt. Insofern würde man dann in solchen Situationen, wenn die Wetterlage entsprechend ist, das Schiff auch gar nicht an Landstrom anschließen. So, wenn du jetzt aber ein Schiff hast, das nur von Barcelona bis Civitavecchia kommt mit der Akkuladung und danach wieder weiterfahren muss und zwischendrin auf das Laden angewiesen ist, dort in Civitavecchia aber die Wetterlage so schlecht ist, dass sie nicht aufladen können, dann hast du ein echtes Problem.
Du hast auch dann ein Problem, wenn du gar nicht in den Hafen einfahren kannst, weil das passiert ja auch immer wieder.
Oder das, ja.
Also das Schiff kommt an, was weiß ich, Hamburger Hafen, soll durch die Elbe fahren, der Wind ist viel zu stark für das Schiff, kann nicht durch die Elbe fahren, jetzt sitzen sie da in der Ostsee, Nordsee fest und kommen gar nicht an den Hafen.
Nordsee, ja. Nordsee, ja,
ich habe es gleich korrigiert. Ich habe es gleich korrigiert, aber du musst natürlich deinen Finger wieder in die Wunde legen.
Natürlich.
Mache ich ja auch nicht anders. Insofern ist es okay. Nee, aber du kommst gar nicht in den Hafen und dann hast du auch irgendwann das Problem, der Akku ist dann irgendwann leer und dann hast du auch keinen Antrieb mehr und es gibt nichts Gefährlicheres für ein Schiff, als wenn es keinen Antrieb mehr hat.
Na gut, so weit kommt es nicht. Also ich meine, da gibt es ja sehr, sehr strikte Vorschriften. Safe Return to Port ist es einer der Vorschriften, die es da gibt, die also immer sicherstellen müssen, dass ein Schiff auf jeden Fall in den Hafen zurückkommt und so weiter. Das sind schon Anforderungen, die die Schiffe dann auch erfüllen müssen. Das heißt, diese Situation wird nicht entstehen. Diese Vorschriften könnten nur dazu führen, dass die Umsetzung von so einem Akkukonzept eben nochmal wesentlich komplizierter wird.
Wie wäre es denn dann mit Hybrid? Also, dass man sagt, okay, wir bauen trotz alledem noch einen Generator oder zwei, die mit Diesel oder mit Marinediesel eben funktionieren, dass wir im Notfall, wenn wir es brauchen, dann noch zurückgreifen können auf diese Motoren. Wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, das bietet die Meyer Werft auch an in dem Zusammenhang. Sagt, natürlich kann man eine Hybrid-Variante bauen. Ich denke auch, dass das so die, wenn sich mal einer entscheidet, so ein Schiff zu beauftragen, dass sich eine Hybrid-Variante erstmal gewählt werden wird, einfach allein schon um diese Regulatorien zu erfüllen, dürfte die Hybrid-Variante wahrscheinlich die sein, mit der das viel, viel einfacher sein dürfte, und auf der sicheren Seite zu sein. Aber Hybrid hat natürlich einen großen Nachteil. Akkus brauchen erstmal grundsätzlich sehr viel Platz, das wissen wir ja. Mhm. Der Platz ist wahrscheinlich da auf so einem Schiff, wenn du die kompletten Maschinen und die kompletten Tanks rausschmeißen kannst, weil du sie ja nicht brauchst. Du brauchst ja nur die Akkus und die Akkus bedienen dann direkt die elektrischen Geräte, also einen Antrieb, eine Klimaanlage und so weiter. Auf dem klassischen Schiff brauchst du den Tank, um den Treibstoff zu lagern und du brauchst die großen Motoren, um die Energie zu erzeugen. Nein, Energie wird nicht erzeugt, also den Strom zu erzeugen. Und dieser Platz fällt ja weg zugunsten der Akkus. Wenn du dann aber jetzt Hybrid machen willst, brauchst du ja doch wieder einen Tank und einen Generator.
Oder aber zwei kleiner. Generatoren.
Kleiner, aber sie nehmen natürlich signifikant Platz weg. Das heißt, du müsstest dann wiederum den Akkuteil kleiner machen. Das war auch blöd. Also das ist dann schon so ein bisschen ein schwieriges Spiel, da einen Mittelweg zu finden für eine Hybrid-Variante. Ideal wäre, wenn du es wirklich rein mit Akkus machen könntest, weil du dann einfach den kompletten Platz dazu nutzen könntest. Und mit dem schönen Vorteil, das ist dann eher so aus Sicht der Reedereien und Passagiere spannend, wenn du keine Generatoren, keinen klassischen Treibstoff mehr hast, brauchst du auch keine Schornsteinanlage mehr. Und Schornsteinanlagen ziehen sich natürlich von ganz unten bis ganz hoch. Das heißt, belegen sehr, sehr viel Platz, wo man stattdessen Kabinen einbauen kann, Restaurants einbauen kann und vor allem am Deck ganz oben, ja, das Pooldeck ist immer so der Platz, wo es am engsten ist, wo am Pool immer zu wenig Platz ist, immer zu wenig Liegestühle sind, immer zu wenig Wasser. Wenn du da oben keine Schornsteinanlage mehr hast, kannst du natürlich auf dem Pooldeck viel, viel mehr machen, was Sonnenliegen, Pools und sowas angeht. Insofern wäre es schon wünschenswert, wenn man nicht Hybrid macht und eben keine Schornsteinanlage und sowas mehr braucht.
Ja. Vor allem die Reedereien können auch dadurch Geld sparen, mittel- und langfristig, dass sie eben viel geringere Wartungskosten haben, wenn sie keine Dieselmotoren mehr an Bord haben.
Ja, ich meine, ja? Also Tank, insbesondere die Maschinen, wären natürlich, wenn du das in Hybrid-Variante baust, die Akkus sind teuer und dann baust du auch noch Tank und Tanks sind
das ist wie beim
teuer,
Auto.
Die Maschine ist wie beim Auto, ja. Also da ist ja auch
ein
Plug-in-Hybrid oder sowas einfach deutlich teurer, als wenn du nur elektrisch fährst, weil du
aber
zwei verschiedene Systeme zahlen musst.
Nur elektrisch fährst, dann entfallen ja wirklich, ich sag jetzt mal böse, viele Arbeitsplätze, die sich darum kümmern, dass die Maschinen geschmiert werden, dass sie überwacht werden und so weiter. Das fällt ja alles komplett weg.
Ich glaube nicht, dass da so viel wegfallen würde.
Nein.
Also du brauchst ja, ich meine, auch die Akkus brauchen Pflege, auch die und die gesamten Systeme an Bord, die von mit dem Strom aus den Akkus betrieben werden, brauchen ja trotzdem weiterhin Pflege. Ja, du hast das ganze Abwassersystem, du hast das Frischwassersystem, du hast die Klimaanlagen, du hast die Küchen, du hast, na, also da ist so viel technische Aufgaben an Bord, trotz allem noch da, auch das, die ganze Antriebseinheit, ganze Propeller, all das ist ja trotzdem, sind ja trotzdem mechanische Einheiten, die gebraucht werden. Also ich bin jetzt da nicht der Super-Experte, aber es stehen jetzt nicht 20 Leute rum, die den ganzen Tag nur an der Maschine rumölen. Ich glaube, die Maschinen als solche brauchen jetzt nicht so viel Personal, dass das signifikant
wegfallen würde. Also in dem Film Das Boot, aber ist einer immer mit der Ölkanne rumgerannt? Ist es heute etwa nicht mehr so?
Das ist aber auch ungefähr 100 Jahre her. Natürlich gibt es da noch Leute mit Ölkannen. Selbstverständlich ist Öl nach wie vor wichtig, ist keine Frage. Aber das wirst du auch weiterhin zum Beispiel für Lager, für Propeller oder für solche Dinge brauchen. Also ich traue mich das nicht zu, da in Zahlen abzuschätzen, aber das wird keinen großen Unterschied machen, was das Personal angeht.
Was wir heute noch nicht so genau wissen, natürlich, weil wir sind im ganz frühen Stadium, ist, wie sich das für die Reedereien insgesamt rechnet. Also einerseits die Investitionskosten, also was kostet das Schiff mehr oder weniger im Bau. Ich kann mir vorstellen, so wie bei den Elektroautos, dass es erstmal mehr kosten wird, aber das wissen wir noch nicht, das ist noch nicht klar. Auf der anderen Seite natürlich spielen eine viel größere Rolle, genauso wie beim Auto, die Energiekosten. Was kostet das Öl für die Strecke und was kostet der Strom für die Strecke? Und das wissen wir auch noch nicht, ne?
Ja, also meine, aktuell kennt man die Zahlen schon. Landstrom ist im Moment ungefähr, also es kommt aber darauf an, wo man den abnimmt und so weiter, aber so über den Daumen gepeilt kostet die Reedereien der Landstrom doppelt so viel, wie wenn sie die Energie mit Treibstoff an Bord selber produzieren würden. Also das ist schon ein signifikanter Kostenfaktor. Ja,
kann man ja ändern, wenn man sagt, also der Strom kriegt einen anderen Preis, wenn er als Fahrstrom eingesetzt wird. Das kann man ja machen. Also jede Firma in Deutschland zahlt ja eine große Firma, was weiß ich, wie BASF oder Mercedes oder wer auch immer, deutlich weniger an Stromkosten wie der Privathaushalt. Die haben ja ganz andere Kilowattstundenpreise.
Jetzt bist du aber bei der Kreuzfahrt natürlich sehr international unterwegs. Ne? Wenn du sagst, du bist in jedem Hafen auf den Landstrom angewiesen, dann hast du bestimmt für das eine oder andere Land, die sagt, oh, da machen wir jetzt einen ordentlichen Reibach, weil der muss ja. Also das ist sicher die größte offene Frage.
Da könnte aber die EU wieder eingrätschen. Ne? Da könnte die EU sagen, okay, wir wollen ja, dass es sauberer wird, wir wollen die Elektromobilität fördern, also müssen alle Häfen den Kilowattpreis deckeln bei so und so viel Cent. Und
ja, aber Green Deal ist jetzt gerade nicht so hip in der EU. Also, müssen wir mal abwarten, wo das hingeht.
Schauen wir mal, wo das hingeht. Aber wäre natürlich eine tolle Sache, wenn das funktionieren würde. Glaubst du denn, es ist jetzt ein Konzept, das vorgelegt wird in ein paar Tagen. Glaubst du denn, dass es eine Reederei geben wird, die sagen wird, wir probieren das, wir machen das? Weil ich weiß, Reedereien, die müssen sehr genau rechnen, ne? Die wollen ja Geld verdienen.
Also ich bin mir sicher, dass sich viele Reedereien sehr, sehr ernsthaft mit dem Konzept beschäftigen werden. Weil es ist natürlich auch unter anderen Aspekten hochattraktiv, also ne, klar, als Prestigeprojekt ohnehin, aber auch unter dem Aspekt CO2-Äquivalent-Emissionen in der EU, die ja gesetzlich immer weiter sinken müssen. Das wird dann bei der Reederei flottenweit gerechnet. Das heißt, so ein Schiff könnte auch spannend sein, dass man einfach seinen gesamten Flottenschnitt durch ein Schiff, das null verbraucht, dann im Gesamtschnitt deutlich senkt und dass sich da Vorurteile, und das sind dann natürlich auch Kostenvorteile, weil ich die Emissionszertifikate nicht mehr kaufen muss für meine Flotte. Also da kann man durchaus ja auch Geld sparen dann. Also das gibt schon so ein paar Argumente, die für die Reedereien sehr spannend sein können, über so ein Schiff nachzudenken. Ja, natürlich wird irgendwann, die Frage ist nur, da traue ich mir keine Einschätzung zu, irgendwann eine Reederei sagen, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir probieren einen so ein Schiff mal. Es ist halt bei den Reedereien auch so ein bisschen schwierig. Reedereien wollen ungern nur ein Schiff von einer Art, sondern man hat gerne so drei, ist so eine typische Größe für eine bestimmte Schiffsklasse, lieber fünf. Einfach weil es praktikabler ist, wenn man nicht jedes Schiff was anderes, das kennt man aus der Luftfahrt auch, man möchte auch nicht völlig heterogene Flotten haben, auch wenn man Schiffe mal gegeneinander austauschen können muss und dann weiß man ja, wenn ein Schiff unterschiedlich ist, dann ist das Austauschen nicht so einfach, weil ich dann andere Kabinentypen habe. Also das ist ziemlich komplex, insofern wünschen sich Reedereien eigentlich, sie hätten gerne so zwei, drei, lieber drei oder fünf Schiffe von derselben Bauklasse. Und das ist dann schon halt ein Investment, wo du gleich mal über 5, 6, 7, 8 Milliarden Dollar redest, wenn du drei Schiffe oder fünf Schiffe kaufen willst. Auch so ein einzelnes Schiff kostet heutzutage eine Milliarde. Und da bin ich sehr gespannt, wann sich der erste durchringt oder wann sich das für den ersten im Businessplan rechnet, so ein Schiff mal in Auftrag zu geben. Aber es ist eine Frage, ich glaube nicht, dass es eine Frage des Ob ist, sondern es ist nur eine Frage der Zeit, wann.
Jetzt hat das Schiff ja eine Größe von, ich nenne es jetzt mal als Passagiergröße, 1856 Passagiere. So, das ist eigentlich eine Schiffsklasse, die gar nicht mehr so häufig gebaut wird. Zumindest, wenn es um die Schiffe geht, die im Mittelmeer zum Beispiel kreisen oder die mal nach USA oder so fahren. Das sind ja oft deutlich größere Schiffe mit 4.000, 6.000 Passagieren. Ist diese Schiffsklasse überhaupt geeignet dafür, dass die Reedereien sie kaufen mit einem elektrischen Antrieb oder wäre es vielleicht besser, wenn das Schiff größer oder kleiner wäre?
Naja, also ich glaube, da muss man abwarten, was die Reedereien sich an Business-Konzept für so ein Schiff einfallen lassen. Grundsätzlich, wenn man sich mal anschaut, die aktuell bestehenden Schiffe in dieser Größe sind eben eher Schiffe, die so als Deckerschiffe eingesetzt werden auf ungewöhnlicheren Routen, die also einfach mal über Indien und Südostasien bis nach Japan fahren und dann mal nach Australien rum und dann mal quer über den Pazifik, über die Osterinseln nach Chile und sowas. Da fehlt natürlich die Ladeinfrastruktur komplett. Also da kann man nicht damit rechnen, dass auf absehbare Zeit Ladeinfrastruktur da ist. Also Tuvalu, wann ich da das erste Mal Landstrom kriegen werde, ich glaube, dass da gehen eher noch Jahrzehnte ins Land und selbst dann wird der Landstrom dort mit Ölkraftwerken produziert. Also würde auch keinen großen Sinn machen. Oder wenn ich die Kanaren mir anschaue, ja, Kanarische Inseln, Energie wird dort hauptsächlich mit Ölkraftwerken produziert. Es macht keinen Sinn, Öl zu verbrennen, um dann Kreuzfahrtschiffe mit Landstrom damit aufzuladen. Also das ist so, dort, wo die Schiffe immer möglicherweise 2030 einsetzbar sind, also Europäische Union, im Wesentlichen Mittelmeer dann, dort kommen eben eher die ganz großen Schiffe zum Einsatz, wobei das auch nicht stimmt, auch dort sind kleinere Schiffe unterwegs, ne? Aber das ist so die konkurrenzfähigsten, die am härtesten in Konkurrenz zueinander stehen, sind eher die großen, einfach weil die dann auch relativ günstig fahren können. Bei kleineren Schiffen ist die Kostenstruktur schlechter, das heißt, sie sind weniger wettbewerbsfähig, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich so diese klassische Mittelmeerrunde, Barcelona, Marseille, Livorno, Civitavecchia und Malta oder irgendwie sowas nehme, dann sind diese ganz großen Schiffe sind einfach konkurrenzfähiger und überall dort, wo harter Konkurrenzmarkt ist, setzt man dann eben die konkurrenzfähigsten Schiffe ein und nicht eins, wo ich höhere Kosten habe. Was aber jetzt nicht heißt, dass die Reedereien sich vielleicht irgendwas einfallen lassen, wie sie trotzdem so ein Schiff im Mittelmeer mit vielleicht ungewöhnlicheren Häfen, ungewöhnlicheren Routen trotzdem einsetzen könnten. Also insofern glaube ich, ist da auch ein bisschen Kreativität gefragt, ob man nicht doch einen Weg findet. Aber ich glaube, der Markt verändert sich einfach da auch sehr, sehr stark. Ich meine, wir reden ja nicht nur über Elektro, sondern es gibt ja auch eine Reederei mit Viking, die jetzt den nächsten Schiff bringen will, die mit Wasserstoff fährt, die also austauschbare Wasserstofftanks, wo ich also im Hafen dann den leeren Tank raus und den vollen Tank einbaue. Also solche Konzepte da sind. Da muss man einfach mal gucken, weil sich der Markt halt doch relativ deutlich verändert, ob sich nicht für so ein Elektroschiff in der mittleren Größe auch auf dem Markt Möglichkeiten ergeben, wo man im Moment sagt, da passt es eigentlich nicht hin.
Glaubst du, dass der Verkauf von Tickets für solch ein Schiff besser laufen kann als bei anderen Schiffen, weil die Leute sagen, Umweltbewusstsein,
also bis jetzt nicht. Bis
ist
jetzt
es denen nicht. Wurscht, egal den Passagieren, ja, ob das umweltfreundlich ist oder
nicht. Also wenn du so allgemein fragst, ob sie es gut finden, dann sind natürlich Zustimmungsraten hoch. Mhm. Wenn du dann aber guckst, was sie tatsächlich buchen. Das verändert sich, so was ich so höre von größeren Reiseanbietern, verändert sich so ein bisschen, aber du bist halt immer noch im einstelligen Prozentbereich von Passagieren, die dafür auch nur einen Euro mehr ausgeben würden. Aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit auch verändern. Das ist vielleicht auch eine Frage der Zeitstimmung. Im Moment haben wir ja gerade wieder dann Stimmung, ist uns alles wurscht. Vor 3 Jahren hatten wir noch eine ganz andere Stimmung in die andere Richtung. Das kann sich auch wieder umschwenken. Aber es ist im Moment noch nicht ausschlaggebend. Ich glaube eher, dass das Schiff als solches vielleicht attraktiver sein könnte. Ja, wir haben ja gesagt, wenn der Schornstein wegfällt, kann man ein ganz anderes Pooldeck gestalten. Da habe ich plötzlich auf einem 2000 Passagiere Schiff, wo das klassische in der Früh um 6 Uhr sein Handtuch auslegen, damit man überhaupt eine Sonnenliege kriegt, durchaus üblich ist. Wenn das Pooldeck plötzlich ein Drittel, um die Hälfte größer wäre, ich wesentlich mehr Sonnenliegen, größere Poolflächen habe, ist das natürlich ein großer Komfortfaktor. Und das könnte ein Argument sein, warum man schon solche Schiffe bucht. Aber die Leute sind, glaube ich, nach wie vor nicht bereit, weiß ich nicht, bei einer 1.500-Euro-Kreuzfahrt 1.800 Euro zu bezahlen, weil es ein Elektroschiff ist. Das glaube ich nicht.
Okay.
Aber wird sich verändern.
Das hoffe ich doch. Und eine Frage, die sich mir auch stellt, die haben wir auch schon mal besprochen, muss man ehrlicherweise sagen, aber nicht hier in diesem Podcast. Zu Hause habe ich ja ein Solardach. Da habe ich im Garten noch Solar aufgebaut. Ich sehe aber keine Schiffe, obwohl die ja oft große Glasflächen haben, wo auch Solar draufgebaut ist. Ich weiß, es gibt die einzelnen Schiffe, wo es inzwischen das gibt, gerade auch bei einem Kreuzfahrtschiff, das auf dem Fluss fährt. Aber so bei den Hochseeschiffen habe ich das nicht gesehen. Aber das würde doch bei einem batterieelektrischen Schiff durchaus Sinn machen, wenn es da durch das Mittelmeer fährt, wenn man da noch zusätzlich ein paar Kilowattstunden Solar macht. Aber
am Fluss macht es Sinn. Da ist einfach die Fläche der Solaranlagen, die ich haben kann, in Relation zum Energiebedarf des Schiffs auch deutlich günstiger. Das Verhältnis auf großen Kreuzfahrtschiffen brauchst du einfach so viel Energie, dass diese minimalen Flächen, die du für das Solar nutzen kannst, die reichen mit Mühe für die Aufzüge. Ja, also das ist, es gibt schon ein paar Schiffe, also die Solstice Class bei Celebrity Cruises zum Beispiel, die haben Solarpanels. Da hieß es immer, die Energie, die von den Solarpanelen kommen, reichen gerade so, um die Aufzüge zu betreiben. Und sehr viel mehr kannst du einfach auf großen Kreuzfahrtschiffen dann mit Solar auch nicht rausholen. Also da ist, glaube ich, wenig Spielraum.
Schade eigentlich. Ich finde es immer schön, wenn man zumindest das Gefühl hat, oh, guck mal, die Sonne scheint und jetzt fährt das Schiff und das nutzt diesen Strom,
ja, der ich gerade mein, produziert wird. Vielleicht entwickelt sich da auch die Technik weiter und man schafft irgendwann Solarpanels so in Fenster zu integrieren, dass ich quasi die gesamten Fensterglasflächen von Kreuzfahrtschiffen mit Solar ausstatten könnte. Da wäre eine große Fläche vorhanden. Ja. Also sollen die nie sagen, aber im Moment nach der bestehenden Technologie, glaube ich, ist es nicht relevant.
Wer Franz Neumeier in seinem Podcast hören möchte, Cruisetricks heißt dieser Podcast. Es gibt eine Webseite dazu, cruisetricks.de. Es gibt den Podcast Cruisetricks und ja, da kann man durchaus mal einschalten. Dankeschön, Franz, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne.
So, soweit Franz Neumeier und wie gesagt, er ist absoluter Experte, was Kreuzfahrt betrifft. Jetzt mal ernsthaft, hättest du dir das vorstellen können, dass das funktioniert? Also noch gibt es das Schiff nicht, ja? Also noch gibt es es nicht, aber hast du dir das vorstellen können?
Die Realität holt uns doch gerade links und rechts ein. Also, oder beziehungsweise überholt uns. LKWs konnten wir auch, boah, wir brauchen Wasserstoff-LKWs und um Gottes Willen. Und jetzt fahren wir einfach mit ganz normaler öffentlicher Ladeinfrastruktur, 44 Tonner, quer durch Europa, zu normalen Lenkzeiten ohne Problem. Natürlich wird es irgendwann gehen. Und wir brauchen auch nicht den Raketensprung in der Technikentwicklung, sondern das wird einfach so kommen, weil wir die ganzen Komponenten haben, wir stecken sie zusammen, es wird immer wirtschaftlicher. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, aber vorstellen hätte ich es mir nicht können.
Ganz ehrlich. Und ich beschäftige mich ja, wie gesagt, seit Grunde 2007 mit der Kreuzfahrt, also seit rund 20 Jahren, sehr intensiv, mit vielen Gesprächen, auch mit Leuten, die da entscheiden und was weiß ich. Und wir haben über viele Jahre darüber nachgedacht, wie könnte man das sauber kriegen? Batterie ist wahrscheinlich nicht so, nimmt zu viel Platz weg, Energiedichte reicht nicht. Und plötzlich kommt da jemand um die Ecke und sagt, wir bauen euch das. Bestellt's und wir bauen es euch. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass dann auch wirklich mal jemand um die Ecke kommt und sagt, jawohl, ich möchte dieses Schiff haben. Was kostet, machen wir.
Aber ihr habt ja drüber gesprochen und ich glaube da, also natürlich der normale Kreuzfahrttourist, der guckt auf seinen Cent, ja, und der wird nicht sofort bereit sein. Aber jetzt stell mal vor, was ihr da angesprochen habt, keine Schornsteine, mehr Platz. Wie ist denn das? Ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Spürt man den Diesel? Im Auto spürst du deinen Motor und der ist plötzlich weg. Das ist ja etwas, was bei der Elektromobilität völlig ignoriert wird. Ja. Nur Leute, die so fahren, stellen plötzlich fest, das war ja der Riesenfortschritt. Plötzlich wubbert nicht mehr alles. Ja. Und das könnte doch auch was sein.
Ja, absolut. Also es gibt ja verschiedene Kategorien von Kabinen und du kannst manchmal eine Kabine erwischen, die relativ nah an den Motoren ist. Und das merkst du dann auch, ja, durch die Vibrationen, auch durch das Brummgeräusch und was weiß ich, das würde wegfallen. Auf jeden Fall. Du kriegst auch die Abgase durchaus mit. Wenn du oben auf dem Pooldeck bist und der Wind mal blöd kommt, einmal kurz von hinten, dann wirst du plötzlich eingenebelt mit den Abgasen. Das kann durchaus mal passieren und passiert auch ab und zu, nicht so oft und auch nicht auf jeder Reise, aber das kann schon passieren, dass du da plötzlich eingenebelt wirst, auch zum Beispiel im Hafen, wenn du noch keine Fahrt hast. Das merkst du schon. Es wäre schon ein Komfortgewinn und auch die Vibrationen insgesamt an Bord werden geringer. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass so ein Schiff vibriert, sodass du nicht mehr essen kannst. Das ist schon klar. Aber man merkt das schon. Die Vibrationen werden ja noch nicht völlig verschwinden, weil der Propeller vibriert ja auch. Aber es wäre auf jeden Fall besser.
Aber weißt du, ihr habt ja auch kurz darüber gesprochen, es gibt die CO2-Abgaben und so weiter. Weißt du, es kann ja auch in die andere Richtung gehen, dass das andere plötzlich teurer wird.
Es wird genauso wie bei uns Vorgaben, also im Autos Vorgaben geben von der EU, ihr dürft nur so und so viel CO2 ausstoßen. Und wenn du dann so ein Schiff in die Flotte aufnimmst, dann wirkt sich das auf die gesamte Flotte aus. Ja, und deswegen ist das durchaus ein Anreiz, so ein Schiff zu kaufen. Wir werden sehen, ob das passieren wird. Für heute machen wir den Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder und zwar mit einem richtig interessanten Thema, denn im Moment ist es ja so, dass viele sich ja wirklich überlegen, soll ich jetzt umsteigen auf ein Elektroauto? Denn erstens mal gibt es jetzt eine Förderung und zweitens mal die Energiepreise. Riesenproblem für viele und da kommen doch einige ins Nachdenken. Und im März wurden erstmals mehr batterieelektrische Autos verkauft als Benziner oder als Diesel. Also sie waren die meistverkauften Autos im Monat März. Klasse. Christian Miesner und Jérôme Brunel sagen Tschüss.
Ciao. Servus.